Fahrradzeit Leben zu führen, dass man selber noch respektiert. Auch wenn die Zeichen gerade alle gegen mich stehen.
Hineinspricht. Und diese Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, hat verschiedene Facetten, verschiedene Ebenen. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Bald darauf war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es ein Wasserbecken mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn da liegen und erkannte, wie lange er schon so lag. Deshalb fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe niemanden, der mich ins Becken bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Während ich mich noch hinschleppe, ist ein anderer schon hineingestiegen. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Sofort wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn: Wer ist das gewesen? Wer hat dir gesagt: Nimm sie und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht. Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel. Er sagte zu ihm: Sieh doch, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und teilte den jüdischen Behörden mit: Es war Jesus, der hat mich gesund gemacht. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Soweit, die Geschichte geht noch weiter, mehr dazu später. Es ist schon eine krasse Geschichte, was hier passiert. Zunächst einmal diese Frage: Willst du gesund werden? Dann die Heilung. Und dass diese Heilung dann letztendlich den Konflikt zwischen Jesus und den jüdischen Behörden verschärft. Und der Geheilte hat daran auch seinen Anteil. Er hat ja Jesus sozusagen verpetzt. Und er hat die Schuld auf Jesus geschoben. Der ist schuld, der mich geheilt hat. Der hat gesagt, ich soll das machen. Und später hat er Jesus angezeigt. Und dann ist da noch diese Warnung von Jesus, ganz merkwürdig: Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Wie ist das zu verstehen? Was meint Jesus damit? Und was hat der Kranke eigentlich gesündigt? Wir merken, die Geschichte ist komplex und mit einfach Aufstehen ist es nicht getan. Und das ist so typisch am Johannesevangelium. Johannes berichtet ja relativ wenig Ereignisse und Wundergeschichten, aber die er berichtet, sind sehr ausführlich dargestellt und auch sehr komplex und haben mehrere tiefe Bedeutungen. Es beginnt damit: Jesus ging hinauf nach Jerusalem zu einem Fest. Beim Schaftor in Jerusalem gab es 1 oder 2 Wasserbecken mit 5 Säulenhallen. Archäologen haben die Reste dieser Anlage ausgegraben und wir finden hier ein originalmaßstabgetreues Modell davon. Das waren also 2 Becken über eine Fläche von etwa 5000 Quadratmetern, die von 4 Säulenhallen umgeben waren. Und diese beiden Becken waren abgetrennt durch eine Mauer, etwa 6,50 Meter dick. Und auf dieser Mauer stand dann sozusagen in der Mitte die 5. Halle, von der Johannes spricht. Wir haben hier sozusagen ein antikes Pflegeheim, wobei der Pflegestandard sicher nicht mit dem zu vergleichen ist, was wir heute so kennen. Und Johannes schreibt: In diesen Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Von Zeit zu Zeit bewegte sich das Wasser. Vielleicht waren das unterirdische Quellen oder, wie es auch eine spätere Überlieferung sagt, ein Engel. Das heißt in einer späteren Überlieferung: Sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Das war die große Hoffnung. Sie lagen dort Tag ein, Tag aus und starrten auf das Becken, ob sich's irgendwann mal bewegt, und dann schnell versucht, da reinzukommen. Mehr hatten sie nicht mehr zu erwarten, als dass sich irgendwann einmal das Wasser bewegt. Und jetzt ging Jesus durch dieses Pflegeheim und es heißt später, es waren noch viele andere Menschen auch dort. Vielleicht haben die zum Fest ihre Angehörigen besucht. Also da war richtig viel los, Besuchszeit in diesem Pflegeheim. Auffällig an dieser Geschichte ist jetzt, dass Jesus hier in diesem Heim, in dieser Halle, in diesen Hallen, wo so viele Kranke waren, nur einen einzigen Menschen geheilt hat. Es gibt ja zahlreiche Berichte in den Evangelien, wo es heißt, Jesus heilte alle. Manchmal heilte er sogar stundenlang bis spät in die Nacht. Alle hat er geheilt, heißt es. Und hier am Teich Bethesda, wo wirklich die Krankheit so massiv war, wo so viele Kranke lagen, da heilte er nur einen einzigen Menschen und dieser hat ihn nicht mal darum gebeten. Im weiteren Verlauf der Geschichte erklärt Jesus nun indirekt, warum er hier nur einen einzigen Menschen geheilt hat. Jesus sprach dann mit diesen religiösen Führern und er sprach von sich in der dritten Person auf dieses Ereignis hin und sagte, von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und was der Vater tut, genau dasselbe tut auch der Sohn. Hier werden zwei Dinge deutlich. Der Sohn, also Jesus, kann von sich aus nichts tun. Das heißt, Jesus hatte von sich aus keine Kraft zum Heilen. Er war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Er hatte in sich nicht die Kraft zum Heilen. In Lukas 15, 17 wird von einer Situation berichtet, wo Jesus in einem Dorf gelehrt hatte. Und dann heißt es weiter, und die Kraft des Herrn war da, damit er heilt. Da war die Kraft plötzlich da. Also die war nicht immer da, nicht immer abrufbar, sondern nur, wenn Gott ihm die Kraft gegeben hat, dann war Kraft zur Heilung da. Das heißt, Jesus hatte nicht permanent Kraft zum Heilen zur freien Verfügung. Und, das ist das Zweite, er konnte nicht einfach so nach Belieben heilen. Heilungen geschahen demnach also nicht automatisch, sondern nur, wenn er es vom Vater im Himmel gesehen hat, dass es jetzt dran ist. Er sagte, der Sohn kann von sich aus nichts tun, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und offenbar war es hier an diesem Teich Bethesda so, dass ihm der Vater den Auftrag gegeben hat, den. Und er hat ihm auch noch gezeigt, wie es um ihn aussieht, nämlich, dass er schon 38 Jahre krank war. Das hat er auch von seinem Vater, das hat er nicht von dem erfahren. Der Vater hat also Jesus zu diesem einen Menschen in diese Halle geführt. Und die vielen anderen wurden nicht geheilt. Das müssen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Einmal sagt der Vater, heil sie alle. Alle, die heute kommen, sollst du heilen. Andermal sagt er, den. Wir kommen damit nicht so richtig klar, aber wir müssen das so zur Kenntnis nehmen. Wir verstehen das nicht. Ich möchte euch erinnern an die Predigt über Hiob, die ich vor einigen Wochen hier gehalten habe. Da hat Hiob ja auch gefragt, Gott, warum? Und Gott sollte sich ihm rechtfertigen und erklären. Und da sagt Gott zusammengefasst zwei Sachen. Er sagt, erstens, Hiob, bist du nicht in der Position, dass ich dir Rechenschaft ablegen müsste? Und zweitens, bist du überhaupt nicht in der Lage zu erfassen, warum ich was, weshalb und wie tue? So viel zu Hiob. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir werden vieles nicht verstehen und erklären können. Hier jetzt geht es um einen einzelnen Menschen, um ein ganz spezielles Schicksal. Dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn da liegen und erkannte, wie lange er schon so lag. Deshalb fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe niemanden, der mich ins Becken bringt. Wenn das Wasser in Bewegung gerät, während ich mich noch hinschleppe, ist ein anderer schon hineingestiegen. Das ist schon eine merkwürdige Frage. Willst du gesund werden? Geh mal zu einem Kranken und sag, willst du gesund werden? Natürlich. Wer will das nicht? Wer will nicht gesund werden? Deswegen gibt es doch Ärzte. Und deswegen gibt uns der Heilige Geist auch die Gabe der Heilungen, dass wir Kranken die Hände auflegen und sie heilen im Namen Jesu. Und Jakobus schreibt, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Kranken würde den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das Angebot hat uns Gott gemacht. Und ich habe das auch schon einige Male erleben dürfen, dass Gott tatsächlich geheilt hat. Wir müssen also Krankheit nicht einfach so als gegeben hinnehmen. Es gibt Möglichkeiten zur Heilung. Das Heilungsgebet, die Ältesten, die beten. Und natürlich auch medizinische Hilfe. Und wir dürfen das eine gegen das andere nicht ausspielen. Beides gehört zusammen. Aber bevor wir um Heilung beten, ist diese Frage auch interessant. Wir sollen auch fragen, was ist dran? Wir sollten Gott fragen, Gott, was ist hier in dieser Situation dran? Ich bete nicht einfach so um Heilung. Ich lasse mich von Gott leiden. Erstmal auch, ob ich einen Impuls habe, jetzt auch wirklich zu heilen, wenn ich mit Krankheit konfrontiert bin. Da brauche ich einen klaren Impuls, einen Auftrag von Gott. Oder auch, wenn ich jetzt als Gemeindeleiter mit zu jemandem gerufen werde, um Heilungsgebet, wenn mich jemand bittet, dann bete ich auch immer und frage, Herr, was ist jetzt hier dran? Was soll ich beten? Und es ist auch gut, den Menschen auch nochmal zu fragen, was möchtest du, dass wir beten sollen? Was soll heil werden? Vielleicht müssen ganz andere Dinge heil werden. Und manchmal ist auch diese grundsätzliche Frage dran, willst du gesund werden? Denn der Kranke in dieser Geschichte wollte es offenbar gar nicht. Zumindest sah es so aus. Seine Antwort spricht auch Bände. Herr, ich habe niemanden, der mich ins Becken bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Während ich mich noch hinschleppe, ist ein anderer schon reingestiegen. Ich habe niemanden. Ich schaffe das nicht. Die anderen sind schneller. Ich bin immer benachteiligt. Das ist ein Lebensthema. Ich bin so schwach. Keiner hilft mir. Die anderen sind schneller. Ist alles so gemein. Das ist die erschreckende Antwort auf diese Frage, willst du gesund werden? Das heißt, er kann diese Möglichkeit, gesund zu werden, gar nicht mehr denken. 38 Jahre krank, haben tiefe Spuren in seiner Seele hinterlassen. Er kann gar nicht mehr anders denken, als krank zu sein. Er kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das sein könnte, wenn er gesund wäre. Er hat keine Ahnung davon, wie gesund sein ist, was man da macht. Er kann sich ein Leben als Gesunder gar nicht mehr vorstellen. Und vielleicht hat er sogar ein bisschen Angst bei dem Gedanken, gesund zu sein. Gesund sein ist für ihn überhaupt keine Option mehr. Er hat aufgegeben, gesund zu sein. Das bleibt. Das ist schon 38 Jahre so. Was soll sich da noch ändern? Das wird so bleiben, bis ich tot bin. Damit muss ich leben. Damit musst du leben. In der Elberfelder Übersetzung steht sehr interessant, er war 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Was für ein Wort. Er war mit dieser Krankheit behaftet. Sie hat an ihm gehaftet. Das heißt, dieser Mensch war ohne diese Krankheit gar nicht mehr denkbar. Diese Krankheit gehörte zu ihm, wie seine Arme, sein Kopf. Das war er. Woher kennst du das? Kennst du das auch? Das ist so. Das gehört zu mir. Damit muss man leben, damit muss ich leben. Woher kennst du das bei dir oder auch bei anderen Menschen? Und das muss jetzt nicht nur eine körperliche Erkrankung sein. Das können auch Umstände sein. Es ist halt so, das können wir nicht mehr ändern. Da kann man nichts machen. Das können auch Verhaltensmuster von dir sein oder von anderen. Ich bin halt mal so. Ich kann auch nicht aus meiner Haut. Ich kann nicht anders. Woher kennst du das, solche Aussagen? Das ist so. Das bleibt. Da ändert sich eh nichts mehr. Ich habe mich damit abgefunden. Fromm, ich habe die Krankheit angenommen. Das klingt sehr fromm und gut. Das ist aber nicht immer gut, wenn man sagt, ich habe das angenommen. Bei ihm gehört die Krankheit schon zur Persönlichkeit. Viele Menschen definieren sich schon über ihre Krankheit. Das heißt, sie sind ohne ihre Krankheit gar nicht mehr denkbar. Sie haben gar keine anderen Themen drauf. Stell dir mal einen ganz bestimmten Menschen, den du jetzt vielleicht so vor Augen hast, vor und frag, wie sieht er eigentlich ohne Krankheit aus? Kannst du dir diesen Menschen ohne Krankheit vorstellen? Und das macht diese Situation so entsetzlich, dass man sich den gar nicht mehr ohne Krankheit vorstellen kann. Was wäre, wenn die Krankheit nicht mehr wäre? Da würde ja was Wesentliches fehlen bei diesen Menschen. Der Psychologe Alfred Adler hat eine interessante Therapiefrage formuliert, die sogenannte Adlerfrage, nämlich, was wäre, wenn es dieses Problem nicht mehr gäbe? Das ist eine klasse Frage. Stell dir die mal, oder auch jemand anders. Was wäre, wenn es dieses Problem nicht mehr gäbe? Was würdest du dann tun, wenn dein Problem weg wäre? Das kannst du auf alle Probleme übertragen. Was wäre, wenn das Problem weg wäre? Wie würde dein Leben ausschauen? Was könnte das für den Kranken am Teich Bethesda bedeuten, wenn Was ist, wenn dein Problem nicht mehr ist? Dann müsste ich für mich selber sorgen. Dann müsste ich mir jetzt eine Wohnung suchen, Arbeit suchen, Geld verdienen, Verantwortung übernehmen. Das wäre, wenn die Krankheit weg wäre. Und vielleicht war das genau sein Problem, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht war er jemand, der nicht so gerne Verantwortung übernommen hat. Als er mit seiner Matte da durch die Stadt spaziert und von den jüdischen Führern verwarnt wird, weil er Sabbat ist, sagt er, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Ich kann nichts dafür. Der hat's gesagt, der hat mich geheilt. Das kennen wir doch irgendwer, oder? Von der Frau im Paradies, von dem Adam. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben, die ist schuld. Der Mann, der mich geheilt hat, der ist schuld, dass ich jetzt am Sabbat mit der Matte hier herumlaufen muss. Und nachdem er Jesus kennengelernt hat, lief er sofort zu den Juden, hat nichts anderes zu tun, als sagen, Jesus war's. Jetzt kann ich es euch sagen, hat Jesus angezeigt, muss man sich mal vorstellen. Kann das sein, dass er sich vor der Verantwortung gedrückt hat, selbst Verantwortung zu übernehmen? Ich laufe hier, weil ich gesund bin, Halleluja. Die anderen sind schuld. Die anderen müssen mich versorgen. Ich bin so schwach. Die anderen sind immer schneller, ich bin immer benachteiligt, das ist so gemein. Ja, seine Krankheit hatte in gewisser Weise einen Nutzen für ihn. Er musste keine Verantwortung übernehmen. Jede Krankheit, jede Verhaltensweise, die an uns haftet, hat auch einen gewissen Nutzen. Und manche zahlen für diesen Nutzen einen sehr hohen Preis. Aber sie haben einen Nutzen. Muss ich überlegen. Nutzen und Preis. Sie ziehen Nutzen aus ihrer Krankheit. Und sie können ihr Verhalten entschuldigen. Ich bin ja krank. Ich kann mich ja nicht ändern. Ich kann ja nicht anders. Der Mann war 38 Jahre damit behaftet. Was haftet an dir? Gehört etwas zu dir, was krank ist? Hast du Krankhaftes an dir? Und kannst du dir noch vorstellen, dass es auch mal anders sein könnte? Oder wie das wäre, wenn das weg wäre? Hast du eine Idee davon, wie dein Leben ausschauen könnte? Oder hast du dich damit arrangiert? Oder vor allem müssen sich die anderen mit dieser Krankheit, mit diesem Problem arrangieren? Und stell dir vor, heute Nacht spricht Jesus zu dir, im Traum willst du gesund werden. Du weißt genau, es ist Jesus. Stell dir vor, Jesus spricht zu dir, willst du gesund werden? Soll das Problem weg sein? Was würdest du antworten? Ganz ehrlich, was würdest du antworten? Wie würde dein Leben aussehen, wenn das Problem plötzlich weg wäre? Hast du eine Vorstellung, wo du leben würdest? Macht dir das vielleicht sogar Angst? Vielleicht wäre das gar nicht so einfach, dann anders zu leben. Vielleicht wäre es dann doch besser, es bleibt alles so, wie es ist. Manchmal denkt man, es wäre vielleicht besser, es bleibt alles so. Es gibt nur so viel Unruhe. Steh auf, sagt Jesus. Steh auf und geh. Jesus sprach hier ein Machtwort. Manchmal braucht es ein Machtwort. Steh auf, steh endlich auf. Mitleid oder Anteilnahme war hier nicht angebracht. Doch, Jesus hatte Mitleid mit diesen Menschen. Aber jetzt, ach du Armer und so, das war hier nicht angesagt. Hier war durch Mitleid oder Mitleid bedeutete hier ein Machtwort zu sprechen. Mitzuleiden und sagen, und jetzt steh endlich auf. Jesus sprach hier ein Machtwort im wahrsten Sinne des Wortes. Das war nicht nur ein Befehl oder ein Appell, jetzt steh halt mal auf, sondern es war ein Schöpfungswort, weil hier sprach der Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer. Er hat die Welt erschaffen, heißt es in der Bibel. Der hat durch sein Wort Himmel und Erde gemacht. Und hier hat er durch sein Wort gesprochen, steh auf. Und dann ist Schöpfungsmacht in diesen Menschen hineingefahren und er konnte aufstehen. Wenn Jesus spricht, dann geschieht etwas. Und er sprach hier und der Mann war geheilt. Der stand auf, nahm seine Matte und ging. Stell dir mal vor, Jesus spricht so in dein Leben. Steh auf. Und du stehst da auf und erlebst diese Kraft, diese Schöpfungsmacht. Willst du das? Willst du gesund werden? Soll sich nochmal was ändern bei dir? Was soll dir Jesus sagen? Vielleicht muss er nicht sagen, steh auf, vielleicht muss er was ganz anderes sagen. Welches Machtwort brauchst du? Bist du bereit für dieses Machtwort? Rechnest du damit, dass Jesus nochmal ein Machtwort in dein Leben hineinspricht? Bist du bereit? Mach dich bereit. Nachdem der Geheilte Jesus bei den Juden verraten hatte, konfrontierten die Juden Jesus mit dieser Tat und Jesus erklärte, was er gemacht hatte hier. Und er sagte am Ende, dieser Diskussion, Amen, Amen, das sage ich euch, die Stunde kommt, ja, sie bricht schon an, da werden Toten den Ruf des Gottlos, da werden Tote den Ruf des Gottessohns hören. Und diejenigen, die ihn hören, werden leben. Und genau das war hier geschehen. Hier ist von geistlich Toten die Rede. Die Toten in den Gräbern erwähnt Jesus gleich noch. Aber hier sagt er, jetzt ist es passiert, die Stunde ist da, wo Tote die Stimme hören werden und die sie hören werden, werden leben. Und genau das ist in dieser Situation passiert. Der Kranke war geistlich gesehen tot. Da war Tod in seinem Leben. Und er hörte, Jesus sprach in dieses tote Leben hinein. Das ist eine interessante Formulierung. Jesus sprach in das tote Leben hinein. Das Leben lebte noch, aber es war tot. Und jetzt sprach Jesus in dieses tote Leben hinein. Und der Mann hörte diesen Ruf und er gehorchte. Er hätte auch liegen bleiben können. Was wäre passiert, wenn er liegen geblieben wäre? Er würde wahrscheinlich immer noch liegen. Es gehören also zwei Dinge zusammen. Das Machtwort von Jesus, aber auch der Gehorsamsschritt, aufzustehen. Jesus spricht in eine tote Situation hinein und er sagt, und wenn jemand diese Stimme hört, also gehorcht, dann wird er leben. Das Gegenteil von krank ist nicht gesund, sondern leben. Jesus will, dass du lebst. Er will nicht nur, dass du gesund bist. Er will, dass wir leben, dass wir mit ihm leben. Und das wird auch mit dieser merkwürdigen Warnung deutlich. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, sieh doch, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht. Was wollte Jesus damit sagen? Wohl nicht, dass er ab jetzt sündlos leben soll, das geht ja gar nicht. Gab es eine bestimmte Sünde im Leben dieses Menschen? Oder hatte die Sünde was mit seiner Krankheit zu tun? Ich glaube nicht, weil Jesus sagt, die Folge von Sünde ist viel schlimmer als Krankheit. Also die Krankheit war offenbar nicht eine Folge seiner Sünde. Hier ist kein unmittelbarer Zusammenhang deutlich zwischen Krankheit und Sünde. Und später in Kapitel 9 sagt Jesus im Blick auf einen Blindgeborenen, der fragende Jünger, was hat denn der gemacht oder seine Eltern, dass der blind ist? Und Jesus sagt gar nichts. Das hat damit gar nichts zu tun. Also Krankheit ist nicht in der Regel nicht die Folge einer Sünde. Und die Folge von Sünde ist viel schlimmer als Krankheit, nämlich Gericht. Und davor warnt Jesus ihn, nämlich das ewige Gericht, die ewige Trennung von Gott. Was meint hier Jesus also, wenn er sagt, sündige jetzt nicht mehr? Vielleicht wusste der Mann sofort, was gemeint ist. Das soll ja auch nur er wissen. Vielleicht weißt du das auch, wenn Jesus das zu dir sagt. Wir können diese Aussage aber jetzt noch viel weiter sehen. Nämlich von der Bedeutung dieses Wortes Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Und Jesus sagt damit zu ihm, leb jetzt nicht mehr am Ziel vorbei. Leb nicht mehr am Ziel vorbei, darum geht's. Es geht nicht um eine einzelne Sünde oder um Sünden nicht mehr zu tun, sondern es geht um die Lebensausrichtung. Wonach hatte er sein Leben bisher ausgerichtet? Die anderen sollen für mich sorgen. Ich bin nicht schuld, ich kann nichts. Die anderen sind schuld. In seinem Selbstmitleid hat er sich um sich selbst gedreht. Und das ist auch eine andere Bedeutung von Sünde, nämlich in sich selbst verkrümmt sein. Das ist Sünde, wenn ein Mensch in sich selbst verkrümmt ist. Da gab es sogar eine Frau, die war verkrümmt durch diese Haltung. Die hat sich sogar körperlich ausgedrückt. Und dann kommt Jesus und richtet sie auf. Sünde ist in sich selbst verkrümmt sein. Sündige nicht mehr heißt also, richte dein Leben neu aus. Gab es ein falsches Ziel in seinem Leben? Gibt es ein falsches Ziel in deinem Leben? Oder eine verkehrte Ausrichtung? In seiner Erklärung an die Juden zeigt Jesus, was er mit Ausrichtung meint. Es geht um die Beziehung zum Vater. Jesus macht uns am Beispiel an sich deutlich, was er meint. Der Sohn kann von sich aus nichts tun, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht, also Kontakt zum Vater halten. Genau dasselbe tut der Sohn, was der Vater tut. Der Vater liebt den Sohn, Liebesbeziehung, in Liebe mit dem Vater verbunden sein. Und er zeigt ihm alles, was er tut, und er wird ihm noch viel größere Taten zeigen, sodass ihr euch wundern werdet. Das ist das Ziel und die Ausrichtung des Lebens. Darum geht's, dass wir uns ganz auf den Vater ausrichten. Dass wir in seiner Liebe leben und durch seine Kraft wirken. Sünde heißt eigenmächtig leben, ohne den Vater. Mit ihm leben, neue Ausrichtung heißt mit dem Vater leben. Und das ist ja auch eine Entlastung für diesen Menschen, der Angst hat vor Verantwortung. Er sagt, Gott ist mit dir, du bist nicht alleine unterwegs, du musst nicht alleine die Verantwortung tragen. Da ist Gott und achte auf ihn, was er dir zeigt und was er dir sagt, er wird dich führen. Es geht also nicht um ein Leben ohne Sünde, sondern um eine neue Ausrichtung. Und später in seiner Abschiedsrede an die Jünger sagt Jesus in Kapitel 14 und 15, dass sie in gleicher Weise, so wie er mit dem Vater verbunden war, mit ihm verbunden sein sollen. Johannes 14, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Jetzt sind wir plötzlich dran. Ja, er wird sogar noch größere Taten vollbringen, als ich sie vollbracht habe, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann als meine Jünger um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also dann als meine Jünger um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Das ist die Ausrichtung. Darum geht es. Dass wir eng mit Jesus verbunden sind und dass wir uns von ihm gebrauchen lassen, damit der Vater geehrt wird. So sollen wir aufstehen und mutige Schritte gehen. Steh auf und geh. Und damit bekommt diese Aufforderung nochmal eine andere Dimension. Steh auf und geh. Steh auf und geh zu den Menschen durch Jesus, in der Kraft von Jesus. Und sprich im Namen von Jesus in ihr Leben hinein. Steh auf und geh. Das ist die Aufforderung an uns, dass wir im Namen Jesu losgehen und diese Worte Jesu und das Leben der Menschen sprechen. Das wünsche ich euch, dass wir das erleben. Amen.